Der BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Grüß Sie! Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Haben sich viele in den letzten Wochen, naja, sagen wir mal seit Pfingsten, doch regelmäßig immer wieder gefragt. Dann wurde es Sommer, sowohl meteorologisch als auch kalendarisch. Jetzt ist er zwar endgültig da und heiß war es auch schon. Gehagelt hat's aber neulich auch erst im Allgäu zum Beispiel. Also sagen wir mal, er ist ein bisschen instabil, dieser Sommer. Und dahinter steht ja auch das ganz große Thema Klimawandel. Umso mehr bleibt es auch spannend im Garten und auch in den Gartenrubriken von Naturexperte Andreas Moderi. Ihn kennen viele Menschen, denn er gibt uns Tipps rund um Balkon und Hochbeet und Garten. Zum Beispiel bei Wir in Bayern im BR Fernsehen und natürlich auch hier bei uns bei BR Schlager. Im Frühjahr, alles neu, macht der Mai, da ist viel im Garten zu tun. Im Herbst dann auch wieder, dann wird geerntet und aufgeräumt und winterfest gemacht. Aber Andreas, der Sommer, ist das tatsächlich auch in irgendeiner Form eine spannende Jahreszeit für Hobbygärtner, für Gartenfexe und Balkonpflanzenliebhaber?
Spannend, aufregend. Wie viele Schnecken sind da? Wie viel steht am nächsten Morgen noch? Wo ist die Hacke, damit der Boden endlich gelüftet werden kann? Viele Fragen. Und wir werden dafür alle Antworten finden. Also wir Gattler kommen da nicht ins Faulenzen, sondern es geht jetzt auch wieder richtig weiter und los.
Andreas, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Oder gibt's da einen speziellen Gärtnergruß, den ich dir entgegenschleudern müsste? Irgendwie so Spaten Ahoi oder Kohlkopf Heil oder Gut Grün?
Ja, Gut Grün. Stets den grünen Daumen. Das wäre doch ein guter Einstieg.
Das sagt man tatsächlich so?
Ja.
War ich mir richtig unsicher. Und was so die Laubengärtner unter uns vielleicht für Grüße schon kreiert haben, ist mir auch ein Geheimnis geblieben, denn ich bin immer noch Hobbygärtner und als solcher heute wirklich sehr unbedarft. Und du kannst heute alles antworten. Ich werde alles abnicken.
Sehr schön.
Apropos Grün, drei Farben Blau, das ist ja dieser Film, den vielleicht mancher erkennt. Ich war jetzt vor nicht allzu langer Zeit in Südtirol, einem schönen gesegneten Stückchen Erde, das du, glaube ich, auch sehr magst und schätzt. Aber dann später auch auf der Rückfahrt am Starnberger See. Und unglaublich, was man momentan an Farben Grün sieht. Also Dutzende Grüntöne, die auch manchmal so gegeneinander laufen. Da hört eine Wiese auf, da fängt eine Flussaue an, dann kommt ein Waldstück. Und wenn man das Ganze betrachtet wie ein Gemälde, hat man mindestens 4, 5 verschiedene Grüntöne. Fällt dir das auch auf?
Ja, ich würde aber die Zahl gleich mal vergrößern. Wir haben über hunderte verschiedene Grüntönungen. Das fängt im Frühjahr an, wenn man da einen Blick hineinwirft in den Garten. Das eine ist dunkelgrün, das andere ist hellgrün, das andere ist hellgelb. Mhm. Da kommen verschiedene Mischungen mit zusammen. Und grün ist ja bekanntlicherweise auch die Farbe der Hoffnung. Und somit sind wir jedes Mal guter Hoffnung, dass das Gartenjahr zum Erfolg wird.
Jetzt sagt man das natürlich so als Sprichwort, aber steckt da auch ein bisschen Farbpsychologie dahinter? Hast du das mal erforscht?
Es ist tatsächlich so und auch wissenschaftlich bewiesen, dass die Farbe Grün dem Menschen gut tut. Man hat auch angefangen, in den Kliniken richtig Räume auszustatten mit Grün, um den Menschen das Gefühl zu geben, dass das Leben läuft, dass das Leben weitergeht. Und Pflanzen machen ja nichts anderes, als es uns zu zeigen, wie schön es ist, dass sie größer werden, dass sie prächtiger werden, dass sie Blüten ansetzen, dass sie Früchte tragen. Und da ist ja gerade unser Garten ein Brunnen der Gefühle und ein Brunnen des Lebens.
Also Garten und Emotion, das hängt schon auch eng zusammen.
Im Garten können wir doch alles machen. Wir sehen es, wir hören es, wir schmecken es, wir fühlen es, wir können es tasten. Und was gibt es denn Schöneres, als tatsächlich alle Empfindungen, die der Mensch hat, in diesem kleinen, großen Bereich, je nachdem wie groß oder klein der Garten ist, es geht auch auf Balkonien, um es gleich zu sagen, das ist doch einfach faszinierend.
Darin geht es auch in deinem neuen Buch, Nachhaltiges Garteln für Einsteiger, dein aktuelles Buch, wo du ja sagst eben, Balkon, Hochbeet, aber auch der Garten, der steht letztlich gleichberechtigt, steht das alles nebeneinander. Wir wollen da niemanden ausschließen.
Das ist ja das Schöne dran, dass wir tatsächlich auch die junge Generation wieder bekommen, raus selber zu ziehen, selber was auszuprobieren. Es geht gar nicht darum, dass wir uns selbst versorgen müssen. Nein, es geht um das Naschen. Das ist das Gefühl für die Pflanzen, für die Früchte, für die Kräuter. Und das ist einfach das, was wir auch gerade unseren Kindern zeigen sollten, dass die Natur uns das alles bieten kann. Und da reicht der kleinste Balkon.
Und viele Menschen, immer mehr Menschen wohnen in den Städten. Haben wir dann genug Flächen für all diese Gartenambitionen?
Nun, die Ambition mit großen Flächen gibt es natürlich schon. Es nennt sich ja heute Urban Gardening oder City Gardening, wo tatsächlich Flächen von der Stadt zur Verfügung gestellt werden, wo die jungen Leute oder wer Spaß am Garteln hat, anfangen kann, einsteigen wird in diese grüne Materie. Nicht zu vergessen. Kurz mal in die Straßenbahn oder in die S-Bahn gesetzt, rausfahren in die letzten Umrandungsdörfer der Großstädte. Und das sind die Bauern. Und die stellen auch schon Flächen zur Verfügung, nämlich Ackerflächen, wo jeder anfangen kann, selber zu gardeln oder das Feld zu bestellen mit seinen Lieblingsgemüsesorten, Obstsorten, all dieses. Also da glaube ich schon, dass da viel Bewegung da ist.
Andreas Moderi ist bei uns zu Gast und er mag auch deutschen Schlager. Andreas, muss der immer auch grün gefärbt sein oder mit Natur etwas zu tun haben?
Muss er nicht unbedingt. Aber deutscher Schlager bedeutet ja nicht gleichzeitig, dass es irgendwelche Schnulzen sind. Ich habe einen Star schon von Kindheitsbeinen an, den ich sehr, sehr gerne gehört habe. Leider muss ich sagen, habe, weil er nicht mehr lebt. Udo Jürgens war das. Mhm. Und er hat tolle Lieder geschrieben, wo er auch die ganzen Problematiken, die wir heute haben, bereits anspricht. Also für mich war er einer der ganz Großen. Und wenn der im Radio kommt, da drehe ich richtig auf.
Was natürlich insbesondere bei uns auch BR-Schlager immer wieder möglich ist. Auch gern gehörte Evergreens sind bei uns auf unserer Playlist, auch der unvergessene Udo Jürgens, der ja am Schluss seiner Karriere ja auch immer mehr dazu übergegangen ist, durchaus nachdenkliche Themen zu behandeln. Auch beispielsweise, wenn ich mich erinnere an 5 Minuten vor 12 oder so, die Kriegsgefahr oder auch letztendlich den Klimawandel, auch den Umweltschutz, man hat es vielleicht damals noch nicht so genannt, aber das war ihm sehr wichtig.
Und das ist ja das Faszinierende dran, weil ich immer sage, er ist kein Schlagerstar, sondern er läuft schon praktisch in den Begriff der Chansonnerie. Er singt Lieder mit einem tiefen Inhalt auch, aber so leicht verpackt, so wie ich einfach, wenn ich den Vergleich sagen darf, auch versuche, meine Gartensendungen zu machen, nämlich mit einfachen Worten. Das ist der Punkt, dass man die Leute mitnimmt. Und das hat er einfach geschafft. Ob ich es beim Garten- oder Naturthema schaffe, das weiß ich nicht. Aber er hat es geschafft, bei seinen Liedern jeden mitzunehmen. Da war nicht wichtig, dass du ein abgeschlossenes Hochschulstudium gehabt hast oder einen Handwerksberuf, egal wie, was. Jeder hat es verstanden und es kam einfach eine Nachricht, eine Botschaft an.
Du hast allerdings einen Hochschulabschluss und das ist ja auch nicht schlecht, dass wenn man über Garten und Pflanzen spricht, das nicht nur sich irgendwo angelesen hat, sondern dass man glaubwürdig rüberkommt. Und das bist du ja auch, sonst würden sich viele Menschen nicht an dich wenden mit Fachfragen, insbesondere auch bei unseren Sendungen, wo ja regelmäßig auch Fragen an dich zusammengesammelt werden können. Du bist aber kein Gärtner und auch kein Landschaftsgärtner, sondern du hast ursprünglich was ganz anderes studiert.
Ich komme aus den Naturwissenschaften, das ist richtig. Ich habe zuerst Naturwissenschaften studiert, habe da auch meinen Abschluss gemacht, war an der Universität und habe da durch eine wissenschaftliche Arbeit dann immer mehr den Weg in den Garten gefunden. Meine Geschichte fing an mit den Bauerngärten und dadurch, dass ich mit meinen Studien den großen Vorteil hatte, die gesamte Natur kennenzulernen. Das heißt, in der Medizin hatte ich den biologischen Aufbau, da hatte ich die Genetik, da hatte ich den Zellen, die ganzen Geschichten, die sich auch nachher in der Botanik bei den Forst- und Jagdwissenschaften, das ich studieren durfte, dann weiter ausgebildet hat. Da war die Wetterkunde mit dabei, da war die Bodenkunde mit dabei, da war einfach Archäologie, was man sich nur vorstellen kann, war an Naturwissenschaften vorhanden und das war meine Basis gewesen. Und dass man auch schließlich noch ein Herbarium damals machen durfte, mit 400 verschiedenen Pflanzen genau zu beschreiben, wo sie wachsen, weshalb sie da wachsen, all diese Dinge, das hat in mir gelebt. Mein großer Vorteil war, dass ich in der Medizin auch die ganzen Krankheiten, also in der Pathologie, so schnell erkannt habe, dass es lebenswichtig ist für den Menschen, das zu erkennen, die Krankheiten. Und nachher war es mir klar gewesen, dass es bei den Pflanzen genauso ist. Mhm. Und wenn man dann einen Blick unter das Mikroskop geworfen hat, hat man gesehen, boah, ist eigentlich die gleiche Problematik. Und dadurch habe ich mich natürlich viel, viel leichter getan, war auch nachher, sage ich mal, in der Pathologie bei den Pflanzen sehr stark unterwegs. Und bin es heute noch. Und das sind einfach spannende Gebiete.
Was für ein Glück deswegen für uns alle, dass du nicht den medizinischen Weg weiter beschritten hast. Denn ursprünglich kommst du ja aus einer Zahnarztfamilie, aus einer Zahnarztdynastie. Und da wäre es, wenn du das zu Ende studiert hättest, wäre es da um ganz andere Wurzelbehandlungen gegangen.
Aber vollkommen richtig gesagt, es wäre auch um Wurzelbehandlungen gegangen. Aber entscheidend ist das, dass es sich, egal was ich mache, immer um Lebendes handelt. Und das ist das Faszinierende. Ob jetzt Mensch oder Pflanze oder Tier, es hat den gleichen Aufbau von den Zellen her. Und das Interessante ist, das zu erkennen, was da passiert mit den Pflanzen, mit den Menschen, all dieses. Es muss zusammen ein Bild geben. Und da habe ich unwahrscheinlich Glück gehabt. Also Augen auf bei der Berufswahl, wie es immer so schön heißt. Ich hatte einfach das Glück gehabt, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein und das alles lernen und ja auch lehren zu dürfen.
Andreas, deine Passion ist es, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, dein reichhaltiges Wissen über Natur und Garten an möglichst viele Menschen weiterzugeben. Hatten die Eltern einen Garten? Hattest du immer einen eigenen Garten?
Ich hatte das Glück, in einem Haus groß zu werden, der tatsächlich einen wunderbaren Garten gehabt hat. Und in diesem Garten haben natürlich auch die Großeltern mal hin und wieder mitgewirkt. Und meine Passion begann bereits nachweislich, muss ich dazu sagen, mit 3 Jahren. Wir haben da etwas abseits nicht gewohnt, aber es ging einen Hang dann runter. Das war in der Nähe von Stuttgart. Und da waren lauter kleine Gärten, Gartenanlagen gewesen. Und da bin ich als 3-Jähriger mit meinem besten Freund Eckhard in einen Garten gegangen. Und ich habe ja von Großmutter gelernt zu jäten. Und der 3-Jährige Andreas hat angefangen zu jäten. Aber das Jäten war kein wildes Beikraut, sondern es waren Tomatenstauden im Jugendstadium. Auf alle Fälle, ich kam nach Hause und Mutter hat sich schon gewundert. Der Bub, der riecht so komisch nach Tomate. Und dann damals gab es noch einen Fälscherdarm und er kam. Und er hat gesagt, er sucht den Gartenfrevler Andreas Moderin, der irgendwo was zerstört haben muss. Und meine Eltern, die haben sich, natürlich wurde der Schaden bezahlt, gar keine Frage. Aber sie haben damals schon gemerkt, dass die Passion Garten da war. Und der größte Gärtner für mich war immer mein Vater. Und der immer gesagt hat, die Geduld macht den Gärtner aus. Der hat es auch mit Geduld ertragen, diese Tomatenstauden wieder zu ersetzen.
Also vom Gartenfrevler zum Gartenexperten. Das Ganze hat einen guten Abschluss gefunden. Wobei die Tomaten, die begleiten dich bis heute. Also ich weiß aus vielen Gesprächen, die wir schon miteinander im Programm geführt haben, dass deine Lieblingstomaten ganz besondere sind und dass du sie heute noch in deinem Garten kultivierst.
Tomaten heißt nicht umsonst Liebesapfel. Tomaten können tatsächlich eine Ausstrahlung haben, nicht nur auf dem Teller, sondern auch im Garten. Sie sehen fantastisch aus, dieses Rot oder dieses Gesprenkelte oder bei der Zebra diese Streifenform. Die machen alles ja bunter. Eine Tomate ist nicht gleich eine Tomate und sie darf auch nicht einfach schmecken, sondern sie muss tomatig schmecken. Und eine Tomate tatsächlich, und das sind für mich halt die alten Sorten, die haben einen Geschmack, die haben ein Aroma. Und dann für mich als sparsamer Mensch natürlich noch den großen Vorteil, samenfestes Material zu bekommen. Eine Tomate gibt mir fürs nächste Jahr schon eine, wohlgemerkt, gibt mir fürs nächste Jahr schon die nächsten 20 Tomaten, weil ich einfach nur das Saatgut nehmen muss, trocknen muss und dann nächstes Jahr wieder einsetzen. Übrigens sind die überhaupt nicht anfällig für Krankheiten, sonst wären sie nämlich gar nicht so alt geworden.
Aber man sollte sie kräftig gießen, regelmäßig, aber eben nicht übergießen. Das ist ja auch so das Thema, dass viele Pflanzen im Garten des Hobbygärtners eher den nassen Tod sterben, als dass sie wirklich vertrocknen. Richtig. Wie ist es bei Tomaten?
Bei den Tomaten, die lieben natürlich schon die Feuchtigkeit, aber Tomaten lieben noch mehr den heißen Fuß. Mein Tipp wäre, einfach Tomaten in schwarze Töpfe zu setzen. Die Farbe schwarz absorbiert, also nimmt die Sonnenstrahlen auf, setzen es um in Wärme und plötzlich fängt die Tomate an, nicht nur schön zu laufen, das heißt sich gut zu entwickeln, sondern die Frucht wird ganz, ganz besonders. Ich habe die Versuche gemacht, einen Topf ganz normal in der Farbe und einen anderen in schwarz, die gleiche Sorte, die gleichen Bedingungen und es war ein gigantischer Geschmacksunterschied bei den Tomaten festzustellen und eine ganz liebe ältere Freundin von mir, die im Süden von Italien lebt, hat immer gesagt, beim 5. Gießen immer eine Messerspitze Salz mit reingeben. Das gibt noch ein bisschen Aroma mit dazu. Wissenschaftlich ist es nicht bewiesen und vielleicht macht es auch der Glaube aus. Also ich behaupte, die besten Tomaten der Welt zu haben.
Und ist auch kein Dünger, dieses Salz, oder? Das sollte man nicht verwechseln.
Das ist kein Dünger. Bei puncto Düngung ist es so, dass man ja bei den Tomaten, wir setzen das ja immer in frischer Erde an, dann in den Töpfen, da ist sowieso genügend drin und meine Tomaten werden verwöhnt mit Schafswolle. Die richtige, dreckige Schafswolle. Und dreckig bedeutet, das ist die Wolle, die am Bauch ist. Die ist richtig verdreckt, die ist richtig fettig. Und das macht die ganze Geschichte aus. Die Tomaten bekommen nämlich gleichzeitig das beste Mulchmaterial, wenn ich das schön ausbreite auf dem Topf dann. Mulch bedeutet einfach, dass die Verdunstung des Wassers verhindert wird. Dann habe ich den großen Vorteil, dass auch Regenwürmer, wenn die mal vorbeischauen sollten, oder Insekten, die zur Bestäubung kommen, dass sie sich wohlfühlen drauf. Und interessanterweise ist, dass auch Schnecken diese Schafswolle nicht mögen. Und damit habe ich natürlich schon ein paar Effekte dieser Langzeitdünger-Schafwolle, weil es löst sich natürlich nicht sofort auf, sondern langsam auf. Und hat den großen Effekt für mich, dass die Erde auch schön locker wird und das lieben die Tomaten. Also, kleiner Tipp von mir, mit Schafswolle zu arbeiten.
Wir sind ja als BR Schlager in Nürnberg angesiedelt im Sendestudio und das liegt ja in einem richtig schönen Biotop. Und das Ganze natürlich auch eingebettet in einen alten Baumbestand. Das macht es ja nochmal doppelt so wertvoll.
Gerade die Bäume werden unterschätzt. Die haben eine ganz wichtige Funktion. Erstens, wenn es mal regnet, die Verteilung des Wassers durch den Kronenbereich. Dann sorgen sie dafür, dass die Beschattung da ist, dass die Temperaturen angenehm werden. Und schließlich und endlich, wir wissen ja, dass da auch etliche Laubbäume mit dabei sind, sorgen sie dafür, dass die Erde einen schönen frischen Humus bildet. Und das ist einfach perfekt. Also, wie heißt es so schön? Ich liebe das Fernsehgärtle in Nürnberg.
Und die Bäume, was man ja auch von Baumflüsterern schon mal gehört hat, sind ja durchaus auch miteinander in Kommunikation. Also man muss zwar genau hinhören, aber man hört dann schon was.
Man hört vor alle Dinge etwas im Frühjahr. Das heißt, wenn die Bäume wieder anfangen, das Wasser nach oben zu bringen und dann hört man es richtig rauschen in den Stämmen, also wer da mal an der Birke vorbeikommt, Ohr anlegen im Frühjahr und dann hört man praktisch, als wenn das so ein Wasserzug wäre, die Bäume fangen da an zu arbeiten und das ist ganz, ganz spannend.
Also quasi glucksende Bäume, die das Wasser von unten nach oben durchziehen.
Es ist spannend, also wirklich spannend und man macht da zwar eine komische Bewegung, das heißt, jetzt fängt der Muderich schon an, die Bäume zu umarmen. da habe ich gar nichts dagegen, wenn das jemand macht. Heutzutage heißt es ja Waldbaden, um da die Seele frei laufen zu lassen. Ich mache es nur, um zu hören, ob das Wasser auch wirklich bei den Blättern ankommt. Aber ansonsten, Bäume ist für mich eine ganz, ganz große Freude. Deswegen also auch draußen im Wald fühle ich mich richtig wohl.
Und du bist mit alten Bäumen ja auch gesegnet in deinem eigenen Privatgarten.
In meinem Privatgarten bin ich mit alten Obstbäumen gesegnet. Und da habe ich natürlich wunderbare Sorten wie den alten Grafensteiner, mein Lieblingsapfel. Deswegen kann ich auch nicht in Urlaub fahren im August, weil er da erntereif ist. Da fahre ich nicht weg, da muss ich dabei sein. Und ich habe natürlich ein paar alte Zwetschgen noch. Also alte Sorten, dann nicht zu vergessen die Riebisseln, also die Johannisbeeren. Ich liebe einfach diese bunte Vielfalt. Und das macht ja den Garten auch aus.
Aber weil wir es gerade angesprochen haben, die Urlaubszeit und viele haben ja dann auch eine gewisse Scheu, vielleicht längere Zeit wegzufahren und den Garten einfach alleine zu lassen, wenn man nicht die Möglichkeit hat, dass sich der Nachbar irgendwie drum kümmert. Ist es tatsächlich ein Problem bei Temperaturen wie diesen jetzt im Hochsommer zu sagen, wir lassen den Garten jetzt einfach mal 14 Tage allein und hoffen, dass danach noch alles steht?
Also es wird noch alles stehen. Der größte Fehler, den wir machen können, und das ist einfach der Ordnungssinn, der manchmal noch zu verbreitet ist, bitte das positiv aufzunehmen, weil man sagt, auch vom Urlaub muss ich zum Friseur und der Rasen unter den Meer. Das heißt, jetzt muss nochmal Rasen gemäht werden. Nein, den Rasen bitte stehen und wachsen lassen. Der Rasen kann sich, wenn die Halme länger sind, selber beschatten. Das heißt, die Verdunstung ist geringer. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also da ist das Nichtstun angesagt. Ansonsten mit der Hacke arbeiten. Das bedeutet, die Erde wieder schön locker machen, dass, wenn es mal regnet, keine Betonschicht da ist, sondern dass es einsickern kann. Und die Luft im Boden sorgt ja auch dafür, dass die Feuchtigkeit im Boden und die Luftigkeit dafür sorgt, dass dieser Wasserhaushalt bei den Pflanzen optimiert wird. Und deswegen, Hacken ist die beste Gießkanne dieser Welt.
Und wenn man den Rasen etwas länger steht, wird er ja quasi so langsam zur Wiese. Da freuen sich dann auch die Insekten, oder? Selbst beim normalen Mähen wird ja empfohlen, nicht alles radikal wegzumähen, sondern da, wo es gerade blüht, einfach mal so kleine Mähinseln zu machen.
Diese Blumeninseln oder Mähinseln, das ist der Einstieg. Man wird ja auch feststellen, der Garten verändert sich. Wenn die Kinder da sind, da muss Ball gespielt werden, da muss getollt werden, da kann ich keinen 30 Zentimeter Wiese stehen haben. Mhm. Aber wenn das Haus mal leerer wird und der Garten leerer wird, dann kann ich sehr wohl was für die Blumenwiese tun. Und der Einstieg sind für mich immer die Blumeninseln. Das heißt, an diesen Stellen auch anfangen, kein Wasser mehr einzusetzen, kein Dünger mehr einzusetzen, weil das sind ja nur die armen Standorten, wo diese herrliche Blumenwiesen entstehen können. Da sind nicht die fetten Böden da, die frisch gedüngt sind, sondern nein, da muss wirklich alles an Nährelementen aus dem Boden draußen sein. Und wenn ich das so kreisrund mache, sieht es fantastisch aus. Es entwickelt sich, es dauert ungefähr 2-3 Jahre und dann hat man die schönsten Inseln und dann wird man so langsam süchtig. Ich sehe nämlich dann schon die leuchtenden Augen, wenn es dann plötzlich heißt, auch schon mal die Pflanze ist da und die ist da und dann wird die Freude an diesen Flächen immer besser. Und dann, auch wenn die Kinder dann nach Hause kommen, im etwas größeren Alter, sagen die, boah, ist das toll, Schmetterlinge, alles ist da. Und diese ganze Biodiversität, wie es heute so schön genannt wird, das ist nichts anderes wie die Vielfalt von Tieren, Pflanzen und schließlich die Vielfalt von uns Menschen, die es genießen.
Welche Pflanze, welche Blume, welches Kraut oder welcher Baum wärst du denn gerne? Was würde dir am meisten entsprechen, Andreas?
Mir würde natürlich eine Eiche sehr gut gefallen.
Dann müssten wir aber weichen, ne, vor den Eichen.
Nein, weil es gibt einen herrlichen Spruch, der heißt, was kümmert die Eiche, wenn die Wildsau sich dran schabt?
Ja, das ist der bessere Spruch. Also, Andreas, die Eiche, was ist denn dein persönlicher Lieblingsplatz im Garten?
Der ist tatsächlich in meinem Senkgarten. Es ist eine vertiefte Stelle im Garten, schön schattig. Man kann sich richtig entspannen und das beim Glas Wein einfach perfekt.
Und die roten Murmeln sind in Sichtweite.
Die schaue ich immer an.
Die Tomaten, über die haben wir schon gesprochen. Heute mein Gast ist Andreas Moderi, unser Pflanzenexperte. Und zum Glück gibt es die Rosen nicht nur in Malaga, sondern in einer wahnsinnig großen Vielfalt. Auch bei uns in den letzten Jahren sind, glaube ich, ganz viele neue Sorten dazugekommen. Aber es ist natürlich Tradition, dass man die Rosen immer wieder weiterzüchtet und verändert und ihnen vor allem ganz fantasievolle Namen gibt. Andreas, und deine Passion sind Rosen auch?
Ganz bestimmt. Also Rosen, da geht ja gar nichts drüber. Und wenn ich da an die alten Sorten denke, Gloria Dei zum Beispiel, welch herrlicher Duft sie hat, welches Aussehen sie hat und diese neuen Sorten, die du gerade angesprochen hast, da ist es wichtig zu wissen, die sind mittlerweile bienenfreundlich. Sie duften auch wieder, haben einfache Blüten und haben eine Vielfalt in der Blütenfarbe. Mhm. Eine Zeit lang hat man das nämlich leider Gottes vergessen. Da hat man nur auf Duft gezogen und hat ganz vergessen, dass auch die Insekten was von der Rose haben wollen. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass gerade die Neuzüchtungen da wieder dran denken und bienen- und insektenfreundlich sind.
Und dann gibt es natürlich verschiedene Rosen, die so als eher buschig wachsen oder in die Höhe. Ich überlege mir jetzt gerade bei meinem Eingangsbereich, den ich gerade etwas umgestalte, zu meiner Haustür so einen Rosenbogen zu machen. Jetzt nicht allzu kitschig, vielleicht so aus Edelstahl. Aber auch da muss ich darauf achten, dann die entsprechenden Rosen zu pflanzen, die tatsächlich daran entlang nach oben klettern.
Ja, und zunächst mal muss ich klären, standen da vorher schon mal Rosen?
Mhm. Warum?
Weil die Rosen eifersüchtig sind.
Okay.
Die wird sich niemals ins gleiche Bett legen, wenn vorher eine Vorgängerin drin lag. Also bedeutet es, dass ich zum Spaten, nein, dass du zum Spaten greifst und ordentlich tief das Erdreich aushebst. Das heißt, wenn du eine Pflanze 1 Meter tief setzt, dann musst du mindestens 1,50 Meter in die Tiefe graben, um tatsächlich die Rose glücklich zu machen und frische Erde einzusetzen. Ich sehe schon deine Falten im Gesicht, dass du da nicht dran glaubst. Hätte ich jetzt nämlich gesagt, Tom, du musst nur 1 Meter in die Tiefe gehen.
Zum Glück.
Dann hättest du bei 50 Zentimeter aufgehört.
Wobei ich einen guten Spaten habe tatsächlich. Habe ich mir extra in Oberfranken im Frankenwald besorgt. Da, wo die Spaten noch tatsächlich gehämmert werden.
Richtig.
Also nicht so ein Billigteil irgendwie aus dem Internet. Das sollten wir uns insgesamt ja dran halten, oder? Dass auch unsere Gartenwerkzeuge, unsere Spaten, unsere Scheren eine gewisse Qualität haben. Mindestens so qualitätvoll sind wie unsere Rosen.
Das ist ein ganz entscheidender Faktor und diese für mich Manufaktur, die es da gibt, das ist für mich gelebte Nachhaltigkeit, denn wir vererben den Garten später an die Kinder, aber die Gartengeräte, wie schaut es denn so aus? Und da habe ich das Glück, dass ich von meinen Großvätern habe ich tatsächlich noch Gartenwerkzeuge, die heute noch voll einsatzfähig sind, weil sie wurden aus Metall hergestellt aus dem Holz aus Bayern oder Württemberg, je nachdem, wo sie gekauft oder gemacht worden sind. Aber das sind wirklich Einzelstücke. Plastik im Garten gehört sich nicht. No Plastics, weil das ist keine Nachhaltigkeit, auch bei den Gartenscheren damit angefangen. Gartenscheren müssen immer so sein, dass ich sie austauschen kann, die Klinge austauschen kann, sodass ich auch tatsächlich immer wieder die Schere einsetzen kann. Heutzutage sind die Klingen so angesetzt, bei den Plastikgriffen dazu noch, dass ich sie nicht mehr nachschleifen kann. Und das ist keine Nachhaltigkeit. Und auch bei den Gießkannen. Jeder sagt, die Gießkannen früher, diese verzinkten, die sind so schwer. Aber man geht jeden Abend noch ins Gym, ne? Also sich zu bewegen.
Ja, genau.
Mit einer Gießkanne, 10 Liter. Und da durch den Garten durchmarschieren, das sind über 10 Kilo. Das ist so fantastische Übungen für den Kreislauf nicht nur, sondern für die Muskulatur, für alles. Und es riecht nicht nach Schweiß im Garten, sondern es ist ein herrlicher Duft. Also dran denken, Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, das richtige Werkzeug zu haben und dass wir die richtige Rosen nehmen. Bei den Rosen, wie schon gesagt, bevor wir sie einpflanzen, die Erde austauschen, damit es keine Schwierigkeiten gibt beim Anwuchs für die neue Rose.
Nachhaltiges Garteln für Einsteiger heißt das aktuelle Buch von Andreas Moderi, heute zu Gast im BR Schlager Brunch, unser Natur- und Pflanzenexperte. Und Andreas, da widmest du mit Sicherheit nicht nur ein Kapitel, auch den Rosen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass man die dort anpflanzt, wo möglichst keine Vorgängerin vorher geblüht und sich breit gemacht hat quasi. Jetzt gehen wir mal zur Rosenpflege und zum Rosenschnitt. Damit wären wir wieder bei der scharfen Schere, denn ich will ja die Rose nicht quetschen, ich will sie wirklich zurechtschneiden. Ich persönlich habe immer Angst, ich schneide zu viel ab. Kannst du mir was von dieser Angst nehmen heute?
Diese Angst musst du wirklich ablegen. Ich kann mich wirklich gut daran erinnern, innerhalb der Familie hat es geheißen, mein Gott, der schneidet so brutal die Rosen, das ist, da kann man ja nicht hinschauen. Ja, man hat dann hingeschaut, als es Juni wurde und die schönsten Blüten sich gezeigt haben. Die Rose muss kurz gehalten werden, sie muss geschnitten werden, so wie ich sie jetzt auch schneiden muss. Wer Rosen hat, bitte dran denken, die sind jetzt in der vollen Blüte oder sind gerade dabei, verblüht zu sein.
Genau bei
oben
mir der Fall.
Ich habe doch oben die Blüte und dann habe ich einen Blattstiel und da sind 3 Blätter dran. Und jetzt gehe ich einfach mit den Augen ein bisschen nach unten und dann sehe ich einen Stiel mit plötzlich 5 Blätter. Und genau da weiß ich, da sollte ich jetzt die Schere drunter ansetzen, weil dann kommt nochmal der zweite Flor. Und gerade in diesem Jahr, das ist ein Rosenjahr, die Rosen haben gepowert. Das heißt, die fühlen sich richtig wohl, die würden sofort noch einen zweiten und dritten Flor hinlegen, wenn wir sie jetzt richtig versorgen. Tipp noch. Komposterde geben, weil jetzt brauchen sie Nährelemente, jetzt brauchen sie die Kraft. Das heißt also, jetzt ist der beste Zeitpunkt, Rosen zu düngen. Nicht im Frühjahr. Im Frühjahr muss sie zuerst mal zeigen, was sie kann. Und dann tatsächlich nach der Blüte gut füttern, dann fühlt sie sich wohl. Und eines noch gleich, ein Blick unten an den Wurzelanlauf werfen. Ich behaupte immer, Rosen fressen Erde. Das heißt, sie schiebt sich immer weiter raus und die sogenannte Veredelungsstelle liegt frei. Und aus dieser Veredelungsstelle schieben sich dann die wilden Triebe. Die sind zu erkennen, dass da keine 5 Blätter am Blattstiel sind, sondern plötzlich 7, 9, also große, große Anzahl. Und sie gehen immer senkrecht nach oben. Das sind Triebe von 2 Meter Länge. Und da weiß ich ganz genau, die dürfen nicht sein. Da bitte dran denken, die werden unten bei dieser Veredelungsstelle nicht abgeschnitten, sondern rausgerissen, damit auch das Gewebe außenrum tatsächlich nicht weiter wuchern kann. Und dann funktioniert es auch und dann fühlt sich die Rose auf gut bayerisch sauwohl, wenn wir sie dann richtig tatsächlich so pflegen.
Wenn so eine Rosenblüte, so ein dickes Köpfchen abgeblüht ist und so langsam so anfängt braun zu werden, dann tue ich mir auch schwer, die einfach so zu kappen. Ich schneide sie dann meistens ab und lege sie dann noch zum Beispiel in eine kleine Zinkwanne mit Wasser gefüllt, wo sie noch ein paar Tage schwimmen können. Sieht erstens schön aus und blüht auch noch ein bisschen. Aber tatsächlich, ab wann sollte man diese verblühten Rosenblüten abschneiden und an welcher Stelle sollte man das tun?
Also die Stelle ist bei den 5-blättrigen Stielen, da sollte geschnitten werden. Ansonsten gleich noch ein Tipp mit dazu, wer seine Rosenblüten, wenn sie verwelkt sind, stehen lässt, daraus entwickeln sich ja Hagebutten. Und die kosten wiederum unserer schönen Rose viel, viel Kraft, diese Samenbildung. Und das bedeutet, dass sie im nächsten Jahr nicht mehr so stark wachsen will und blühen möchte. Also mache ich ja mit der Entfernung der Blüte nicht nur einen Pflegeeingriff, dahingehend, dass sie noch schön ausschaut vom Blattkleid her, sondern gleichzeitig denke ich daran, dass sie Kräfte erhalten kann fürs nächste Jahr, weil sie keine Hagebutten mehr bilden kann. Also bitte alles, was verwelkt ist bei der Rose, herausnehmen.
Und eben ordentlich düngen. Du hast vorhin gesagt, mit Komposterde. Das heißt, da kann ich den Pflanzen, den Rosen auch noch was Gutes tun. Handwerk, sagt man ja, hat bekanntlich goldenen Boden. Gibt es auch sowas wie das Gold des Gärtners?
Das ist der Komposthaufen. Der Komposthaufen, da hält sich jeder mal oder sehr oft die Nase zu sagen, oh Gott, das stinkt doch, das geht doch gar nicht. Was sagen die Nachbarn mir dazu? Wenn ein Kompost riecht, dann hat der Betreiber riesen Fehler gemacht. Ein Kompost, der entwickelt Düfte, so wie draußen es im Wald passiert. Das sind Geosine, das sind Duftelemente, die durch die Umsetzung entstehen, die durch die Bakterien, die da drin arbeiten, dass da Erde draus gemacht wird. Leider müssen wir immer wieder feststellen, beim Blick auf den Kompost, das sind Essensreste, das sind Dinge, die einfach nicht reingehören. Und das ist der entscheidende Punkt. Also man muss sich an der eigenen Nase fassen, wenn der Kompost nichts wird. Und dann sehe ich manchmal leider auch, dass kranke Pflanzenteile bei den Stauden oder von den Rosen, die pilzbefallen sind, dass das mit auf den Kompost wandert. Das darf alles nicht sein. Das wandert in die Biotonne, aber bitte nicht auf meinen Kompost. Mhm. Das ist ein Juwelierladen für den Gärtner. Und wer den zerstören möchte, der muss tatsächlich nur krankes Material draufwerfen. Genauso gehören eingesammelte Schnecken nicht auf den Kompost. Das geht schon mal zweimal nicht. Also da bitte dran denken, Kompost ist was Besonderes. Der beste Kompost sorgt immer dafür, dass die Pflanzen durch die Pflanzen, durch diese Umsetzung der Pflanzen, wie sie mal waren, dass die sich dann wieder neu entwickeln können. Einfach ein sensationeller Kreislauf.
Kurz vor den Sommerferien einigermaßen haben wir uns Andreas Moderi eingeladen in den BR Schlager Brunch. Nicht nur, um darüber zu sprechen, wie der Garten im Hochsommer überlebt. Dass er überlebt, das war schon Thema dieser Sendung. Aber wir haben natürlich, Andreas, im Garten auch Pflanzen, insbesondere die Kräuter, die natürlich einerseits heiße Temperaturen gewöhnt sind, wenn ich an Kräuter denke, die aus dem Mittelmeerraum stammen, aber trotzdem, wo man darauf achten muss, sie regelmäßig zu gießen. Sind Kräuter eher eine Belastung oder ein Genuss?
Kräuter sind immer ein Genuss. Ich meine, ich habe ja die Kräuter nur deswegen, um mir das Essen noch schmackiger zu machen. Die haben eine Spezialaufgabe bei mir. Sie sind Aromaträger. Das heißt, sie haben die Aufgabe, das Aroma auf den Teller zu bringen. Und dafür müssen sie natürlich arbeiten. Das heißt, Gießen ist gar nicht so das große Problem, wie du gerade gesagt hast, bei den Mediterranen. Anders schaut es natürlich aus bei Petersilie, Schnittlauch und Co. Die wollen es natürlich schon etwas feucht haben. Die wollen auch gegossen werden. Aber wichtig ist ja das, dass wir sie nicht blühen lassen wollen. Und das gilt für alle Kräuter. Das heißt, Kräuter, die ich tatsächlich konservieren möchte, die ich auch genießen möchte, müssen vor der Blüte geschnitten werden. Weil ansonsten werden sie holzig und verlieren auch diese herrlichen Aromen. Sie werden bitter. Und wer Petersilie zum Beispiel hat oder Schnittlauch, überhaupt kein Problem. Das heißt, wird geschnitten. Beim Schnittlauch lasse ich natürlich ein Drittel stehen, damit er nochmal neu nachwachsen kann. Und beim Schnittlauch kleinschneiden, dann für die Eiswürfel gibt es auch diese Schalen extra. Mhm. Die fühle ich gut mit den Kräutern auf, gebe Wasser drauf und dann kommt es ins Gefrierfach. Dann habe ich die besten Würfelchen, egal ob ich eine Soße mache oder eine Suppe mache. Ich habe die schon klein geschnitten, muss tatsächlich nur noch so ein Kräuterwürfelchen im wahrsten Sinne des Wortes hineingeben und dann ist die Sache wirklich gelaufen. Und man kann sich hier tatsächlich einen Vorrat anschaffen fürs ganze Jahr. Anders ist es natürlich bei Rosmarin, Thymian und all diese Dinge, die kann ich bündeln, das heißt aufhängen und die kann ich trocknen lassen. Kleinen Tipp, Weihnachtsgeschenke dran denken, heute schon dran denken. Man kann wunderbare Öle nehmen, da ein Rosmarinzweigchen mit reingeben oder ein Thymianzweigchen. Wer es exklusiv haben möchte, so wie ich es dieses Jahr machen werde, das hört ja hoffentlich keiner jetzt gerade zu, der das bekommt. Und zwar werde ich die kleinen Chilis, die ich gezogen habe, auch noch mit reingeben. Und somit habe ich an das Spezialöl für Weihnachten dieses Jahr schon fix und fertig. Und da ist gerade jetzt die beste Zeit dazu. Also man kann mit diesen Kräutern auf Vorrat sehr viel machen. Mhm. Und wie schon gesagt, trockene Kräuter, die Mediterranen lieben die Trockenheit. Das ist überhaupt kein Problem. Und für die anderen, Petersilie, Schnittlauch und Co., einfach für eine Schattierung sorgen und dann passiert da innerhalb von 14 Tagen auch nichts.
Und fürs Kräuteröl nehme ich dann lieber ein neutrales Pflanzenöl oder ein Olivenöl oder?
Das bleibt ganz deinem Geschmack überlassen. Man kann das eine als auch das andere machen. Ich persönlich liebe Olivenöl, aber das ist natürlich für einen italophilen Menschen wie für mich leider Gottes einfach so ungeschriebenes Gesetz.
Was mir so aufgefallen ist, insbesondere wenn ich durch die Gartencenter gehe, es gibt ja nicht nur mehr die einfache gemeine Minze oder die Melisse oder den Thymian, sondern inzwischen gibt es Ananasminze oder Zitronenmelisse oder den Orangenthymian, habe ich jetzt gerade gesehen. Ja. Sind das alles Dinge, wo du sagst, ja, lass die mal im Labor das irgendwie zusammenmixen, aber ich hätte gerne puristisch gern meine Originalmelisse und meinen Originalthymian ohne Orangengeschmack?
Tom, das Schöne ist dran, dass diese Kräuter nicht im Labor gezogen worden sind. Diese Kräuter wurden durch sogenannte Pflanzenscouts gefunden. Das heißt, man findet in irgendeinem Gebiet, in einem Gebirge, in Afrika, in Südamerika, findet man eine Pflanze, bestimmt die und stellt dann fest, boah, vom Geschmack her ist das ja eine Sensation. Und dann werden die hier kultiviert. Aber diese Pflanzen sind alles Originalpflanzen, die alle beschrieben worden sind. Und das Schöne ist ja, wer zum Beispiel die Minze liebt, es gibt mittlerweile, glaube ich, so um die 10, 12 verschiedene Pfefferminztees. Und das ist ja das Faszinierende dran, dass aus einer Familie so viele bunte Vertreter da sind. Das ist einfach toll. Und das wird kein Ende finden, das wird immer weitergehen. Und es kommen auch wieder Kräuter durch, zum Beispiel das Coca-Cola-Kraut, ja, oder Cola-Kraut. Das ist eine Pflanze, die es schon immer gegeben hat, aber einfach in Vergessenheit geraten.
Genauso wie es das Currykraut gibt.
Auch das Currykraut, ein richtiges Curry setzt sich aus verschiedenen Gewürzen zusammen, aber das Currykraut, das ist jetzt auch wieder groß in und schlägt zu. Ich finde es eine tolle Geschichte, wie schon gesagt, also ein Essen ohne Kräuter ist ein verlorenes Essen.
Jetzt muss man sagen, Andreas, wir haben ganz am Anfang der Sendung darüber gesprochen. Die Flächen, sie werden nicht mehr. Viele Menschen wohnen in kleinen Wohneinheiten, wohnen eher in der Stadt als auf dem Land und wollen trotzdem einen Garten genießen und wollen trotzdem frische Tomaten züchten, die sie nicht im Supermarkt kaufen müssen. Aber so einen Balkon zu bepflanzen, da muss man auch ein bisschen mit Planung vorgehen, oder?
Man muss nur wissen, welche Pflanzen kann ich einsetzen. Ich kann natürlich nicht eine Tomate einsetzen, die tatsächlich auf 3-4 Meter Höhe nachher sich nach oben schieben
möchte. Da müsste ich mich mit dem oben wohnenden Nachbarn noch irgendwie ins Benehmen setzen, dass der die oben anbindet.
Und dann wahrscheinlich die besten Tomaten für sich behält.
Ja.
Und nein, aber ich muss mich vorher mit auseinandersetzen, was möchte ich gerne haben. Und entscheidend ist für mich das Naschen. Es geht nicht darum, dass du damit die große Familie versorgen kannst, sondern ein Balkon muss ein Naschbalkon sein. Das heißt, ich möchte was Obstiges haben. Bei den Kräutern möchte ich natürlich, dass man die Küchenkräuter hat, dass man die immer frisch zur Verfügung hat. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch Salate anzubauen auf Balkon, im Balkonkasten. Da eignen sich gerade die kleinen Sorten auch bestens dafür. Und Radiesel, all diese Dinge. Der entscheidende Punkt, Tom, ist das einfach anfangen wollen. Da geht es mir gar nicht darüber, dass man da besondere Pläne entwickelt, sondern einfach mal anfangen. Und viele Gärtnereien haben bereits vorgezogene Pflanzen, da steht sogar extra drauf, für Balkonkasten geeignet oder für den Kübel geeignet. So muss ich gar kein großes Fachwissen haben. Natürlich ist es schwierig, auf einem Nordbalkon große gärtnerische Erfolge zu erzielen. Aber wer einen normalen Balkon hat, da gibt es keine Entschuldigung. Und deswegen bitte, bitte einfach anfangen.
Drittes Thema, ganz groß bei dir im Buch auch noch erwähnt, ist das Hochbeet. Da versuche ich mich jetzt gerade dran, habe mir selber eins gezimmert tatsächlich, habe dann versucht, den Boden aufzubauen, also nicht nur einfach Erde rein, sondern tatsächlich etwas vom Gold des Gärtners genommen und Zweige verwendet, damit das Ganze verschiedene Schichten hat. Und dann habe ich Minigurken, Brokkoli, Pimientos und Paprika so nebeneinander gepflanzt. Was habe ich falsch gemacht?
Also der größte Fehler wäre gewesen, aber den du sicherlich nicht gemacht hast, wenn du unten das Mäusedrahtnetz vergessen hättest.
Stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen,
nein,
aber es ist verbaut.
Ja, aber du hast es gemacht, Gott sei Dank. Weil das ist ganz, ganz entscheidend. Da ärgern sich nämlich viele darüber. Man hat ein Hochbeet gebaut und plötzlich verschwindet über Nacht das ganze Gemüse. Es sieht aus, als wenn man es nach unten runtergezogen hätte. Nein, die sind tatsächlich auch runtergezogen worden. Wenn Wühlmäuse mal drin sind, da ist vom Gemüse nicht mehr allzu viel da. Und deswegen dran denken, wer sich selber eins baut, Maschendraht muss sein. Dann, wie du richtig gesagt hast, viel Astmaterial zunächst mal. Es sind so 4-5 Schichten, wie sich das aufbaut. Und eines muss ich gleich dazu sagen, nicht enttäuscht sein. Im ersten Jahr sieht das Beet voll aus und dann wird die Erde verschwinden. Man braucht in den nächsten Jahren richtig viel Erde, weil die Erde durch jeden Regen, durch jedes Gießen nach unten sickert in diese Hohlräume, die ja logischerweise da sind, weil die Äste liegen ja nicht plan, also direkt aufeinander, sondern da entstehen ja Hohlräume, was auch wichtig ist für die gesamte Belüftung. Und diese Hohlräume füllen sich, also verschwindet die Erde. Erde muss immer wieder aufgefüllt werden. Bei der Bestückung muss ich noch mal ganz kurz zurückkommen. Salate hast du gar keine mit drin.
Noch nicht, die habe ich extra quasi.
Aha, weil das ist für mich zum Beispiel der Einstieg, dass ich anfange mit Pflanzen oder beziehungsweise Gemüse und Salate, die schnell wachsen. Wenn der Erfolg tatsächlich da ist, und das sieht man ja nur mit den Augen, und ich warten muss, dass zum Beispiel die rote Beete, ja, die braucht einfach 3-4 Monate. Und die würde ich jetzt übrigens als kleiner Tipp, Tom, jetzt noch bringen. Jetzt ist noch die beste Zeit, dann können die sich bis zum Oktober wunderbar entwickeln. Und rote Beete ist ja eine Trendpflanze, wie du weißt, Trendgemüse, Superfood bezeichnet. Aber ich beginne immer gerade als Einsteiger mit den schnellen Sorten. Und da gehören einfach die Radiesel mit dazu, da gehört auch der Mangold mit dazu. Alle diese Dinge müssen Spaß machen. Wichtig zu wissen ist, dass ich zum Beispiel Zucchini, alle die viel Platz brauchen, dass ich die immer in die Ecke setze, damit die sich nach unten entwickeln können. Das heißt, die setzen dann ihre Triebe nicht nach oben an, auf die gesamte Fläche, sondern die sollen sich runterhängen. Und das sind so Kleinigkeiten, die man einfach ja im Laufe der Zeit merkt und sieht. Mhm. Und ich kann nur sagen, früher oder später kriegen wir euch alle.
Vielen Dank fürs hier gewesen sein. Alle 2 Wochen im Wechsel hier bei uns zu hören. Andreas Moderi beim Grünen Lieblingsplatz und bei Ab nach draußen. Vielen Dank für den Besuch.
Schönen Sonntag.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.